alles, was künstlich übergestülpt wird, merkt sowieso jeder. Das merken die Führungskraftkollegen, das merken genauso die Mitarbeiter. Und wenn du dann da oben stehst, nur weil du jetzt aus dem Silicon Valley kommst, in Turnschuhen und im Schlabbershirt und sagst, da muss mehr kommen, ne? Walk the talk, wie wir so gerne sagen, das muss ja dann auch in den Handlungen folgen. Oder wenn du in den Büroräumen überall siehst, dass die Customer Journey Maps aufgehängt werden und die coolen Statements, wir sind jetzt the most customer centric company of the world. Wenn du dann am nächsten Tag wieder mit deinen Kollegen in wichtigen Gremienarbeiten steckst und dann doch wieder der CEO die Entscheidung für die internen Prozesse aufgrund der niedrigeren Kosten trifft, anstelle für den Customer Value, dann weißt du einfach, dass es noch nicht wirklich bis in jede Zelle des Unternehmens vorgedrungen ist und dass ihr noch ein bisschen was vor euch habt.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaraccia und Harald Fortmann.
Wie gelingen Unternehmenstransformationen im deutschen Mittelstand? Rund 70% der Unternehmen erreichen ihre Ziele bei digitalen Transformationsprojekten nicht. Das zeigen Studien von McKinsey und BCG. Solche Zahlen erscheinen erstmal düster. Doch es kann auch anders gehen. Wir fragen heute, wie können Unternehmenstransformationen im deutschen Mittelstand gelingen? Unser Gast dazu hat ein klares Motto: Be digital, stay human. Für sie hängt der Erfolg einer digitalen Transformation nicht primär von der Technologie ab. Die wahre Transformation beginnt in der Führungsetage und muss immer die Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeitenden in den Vordergrund stellen. Mein Name ist Joy Tanaraccia und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin von meiner Seite.
Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers in der Leadership Edition.
Unser heutiger Gast hat in über 13 Jahren als C-Level Executive zahlreiche komplexe Transformationen geleitet und kundenorientierte Innovationen erfolgreich eingeführt. Sie kombiniert ihre langjährige Führungserfahrung im In- und Ausland bei IKEA, Vorwerk und zuletzt als Chief Sales Officer der Peek & Cloppenburg Gruppe mit einem intensiven Engagement für Digitalisierung und Modern Leadership und bietet so eine starke Perspektive auf die Zukunft von Führung und Arbeit. Willkommen, Melanie, zum Podcast Susan Sneakers.
Vielen Dank. Hallo, Joy. Hallo, Harald. Freut mich, heute hier bei euch sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch, Melanie. Du warst zu Beginn deiner internationalen Karriere fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei IKEA tätig, hast auch eine Zeit in Helsingborg, Schweden gelebt und sagst selbst, dass sich die schwedische Unternehmenskultur stark geprägt hat. Welche Erfahrungen aus deiner Zeit bei IKEA beeinflussen dein Denken noch heute?
Da gibt's in der Tat einige, die ich gelernt habe aus der Zeit bei IKEA, aber vor allem auch aus der Zeit in Schweden. Kann ich sagen, dass für mich Vertrauen sozusagen die Basis des Erfolgs ist. Also Vertrauen, transparente Kommunikation, offene Kommunikation und auch ein partizipativer Führungsstil. Also, dass man wirklich die Menschen von Beginn an nicht nur als Betroffene, sondern wirklich auch als Beteiligte sieht. Und das ist für mich das Erfolgsrezept für nachhaltige Implementierung, sei es von Strategien oder eben auch für Transformationsprojekte.
War das für dich damals eine neue Erfahrung, als du dann nach Schweden gegangen bist, das so zu erleben, oder?
Neu würde ich nicht sagen, da ich zuvor ja schon bei IKEA gearbeitet habe, habe da schon verschiedene Stationen durchlaufen und habe relativ schnell festgestellt, das ist wirklich Teil der Kultur. Also das war nicht abhängig von einem einzelnen Manager, sondern wirklich Teil dieser Unternehmenskultur. Und dachte auch tatsächlich in der Zeit, in der ich in Deutschland gearbeitet habe, dass ich die Kultur kenne und verinnerlicht habe. Ich würde eher sagen, es gab eine Steigerung, als ich dann nach Schweden gekommen bin. Und zum einen die Bestätigung ist, es ist wirklich so, es wird wirklich so gelebt in Schweden und dieses Tillsammans ist etwas, was wirklich ganz groß geschrieben wird. Also das Zusammenhalten und auch das Zusammenarbeiten, diese starke Gleichberechtigung und auch, dass ein Geschäft nicht von oben nach unten entwickelt wird. Und das wurde mir wirklich ganz deutlich dann in Schweden, sondern eigentlich von unten nach oben. Dass hier wirklich aufgrund dieser Gleichberechtigung wirklich auch alle im Unternehmen gleichgestellt sind und jeder Mitarbeiter seine Meinung, seine Ideen einbringen kann und das tatsächlich auch wirklich durch alle Ebenen hindurch wertgeschätzt wird. Und von daher kann ich auch sagen, dass für mich flache Hierarchien und das Einbeziehen von Mitarbeitern von Beginn an in Entwicklungsprojekten der Treiber schlechthin sind für Innovationen, aber auch für eine nachhaltige Umsetzung von Wandel jeglicher Art.
Du hast gerade schon die beiden richtigen Stichwörter gebracht, Innovation und digitale Transformation oder Wandel. Das ist ja heute noch mehr als digital, eine gesamte Transformation ja auch der Führungsstile und so weiter. Das sind ja immer noch eine große Herausforderung, insbesondere für den deutschen Mittelstand. Du sagst, eine erfolgreiche digitale Transformation beginnt in der Führungsetage und sollte immer den Menschen im Mittelpunkt stellen. Was meinst du genau damit?
Ich habe mittlerweile sehr viele digitale Transformationen, auch andereartige Transformationen umgesetzt, geleitet und habe sie auch in anderen Unternehmen hier und da beraten dürfen. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade in den Anfängen viele Unternehmen die Einstellung hatten, wenn ich jetzt digitale Tools implementiere oder vielleicht im Handel dann auch die Stores mit irgendwelchen LED oder digitalen Wänden zupflastere, dann ist sozusagen die digitale Transformation abgeschlossen. Oder das ist die digitale Transformation. Schlussendlich kann man aber sagen, nach einer erfolgreich umgesetzten Transformation kannst du eigentlich immer sehen, wenn du den Prozess rückwärts gehst, dass tatsächlich der Mensch im Mittelpunkt stand und nicht die Technologie. Du kannst heute oft beobachten, dass gerade auch im Mittelstand der Irrglaube vorherrscht, es geht darum, digitale Tools zu implementieren. Und ich habe dann hier einen Chief Information Officer oder den Chief Digital, dem delegiere ich das und der wird das schon umsetzen. Ich muss mich da nicht groß mit auseinandersetzen. Der Dreiklang, der eigentlich gelingen muss, ist natürlich die Menschen, also People, Prozesse und die Technologie und in der Mitte das Herzstück, die Daten. Für mich ist aber auch ganz klar, dass du bei dem Dreiklang mit dem Bereich der Menschen beginnen musst. Das heißt, sowohl aus der Kundenperspektive einen Mehrwert zu schaffen, als auch aus der Mitarbeiterperspektive. Warum sage ich, dass die digitale Transformation schlussendlich oder zuerst in der Führungsetage startet, hängt damit zusammen, dass es die Leader sind, das Top-Management, was die inspirative Vision vorgeben muss. Ja, also eine Vision haben muss, welchen Mehrwert möchte ich eigentlich durch eine digitale Transformation erschaffen, erreichen, sowohl aus der Kundensicht als auch aus der Mitarbeiterperspektive und damit schlussendlich für das Unternehmen. Und das ist etwas, was mir häufig begegnet ist, dass es eigentlich keine wirkliche Vision gab. Ich will noch gar nicht mal sprechen von einer inspirierenden Vision, sondern dass es meistens nur darum ging, den Tech-Stack zu aktualisieren, also IT-Infrastruktur zu updaten, neue Tools zu implementieren. Und das ist es. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so intensiv, aber gerade im Mittelstand tatsächlich begegnet mir das häufig noch. Es geht natürlich auch darum, dass zum einen das heißt der CEO, aber dann auch gemeinsam mit dem Management-Team hier eine Vorbildrolle einnimmt. Und das startet eigentlich hier. Du brauchst im gesamten oberen Management wirklich ein Commitment dafür. Ein Commitment, was ist unsere Vision, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und dann damit entsprechend auch nach außen einheitlich auftreten zu können und als Vorbild sozusagen in allen Fachbereichen auch agieren zu können, damit es mit einer einheitlichen Message auch nach draußen geht.
Also ich freue mich erstmal, dass du heute einen Suits anhast. Ich weiß nicht, ob du einen Sneaker trägst, aber dass ein digitaler Mensch wie du heute zu mir stehst, auf meiner Seite stehst, zeigt für mich, dass diese Brücke gebaut werden kann. Und ich bin sehr fasziniert über das Thema und wie du das auch vorstellst, weil wir selber, Harald kann das bestätigen, sind selber in einer Transformationsphase. Ich würde nicht sagen digitale Transformationsphase, aber in einer kulturellen Transformationsphase. Und da steht auch intuitiv, so bin ich das damals angegangen, der Mensch im Mittelpunkt. Und da war es auch so, dass du ja gesagt hast, man muss die Führungsetage mitnehmen, nicht? Und natürlich wird jeder sagen, ein Unternehmen, weil es jetzt vom Patriarchen geführt wurde, von einem Menschen geführt wurde, der das auch selbst aufgebaut hat, wie soll das jetzt alles gelingen? Vor allem diese Sicherheitskomponente spielt eine Rolle, ne? Es war Fels in der Brandung und. Und deswegen, glaube ich, könnte man wirklich dieses Digitale rausnehmen und kulturell und könnte alle Theorien, die du gerade gesagt hast, 100%ig auch für den kulturellen Wandel. Jetzt frage ich dich trotz alledem auch dieses Verständnis, digitale Transformation, Mittelstand, da sind wir alle in dieser Nachfolgethema gerade, das ganze Land. Und oft findet man ja auch Generationen, die älter sind. Wie kommst du mit denen zurecht in der Denke? Weil du musst ja dort ansetzen, um dann weiter das ganze Projekt nach hinten erfolgreich abzuschließen.
Zunächst einmal möchte ich nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das ist ein immens wichtiger Punkt gewesen. Du hast gesagt, streiche digital und spreche von einem kulturellen Wandel. Und das ist tatsächlich etwas, im Übrigen völlig gleich, ob das in meiner Erfahrung im Konzern war oder ob das im Mittelstand war. Das ist überall so. Und das ist auch aus meiner Sicht das, was meistens unterschätzt wird. Dass eine digitale Transformation ein kultureller Wandel ist. Und dann sage ich mal, bei IKEA war der kulturelle Wandel nicht so groß, weil vielleicht das Thema flache Hierarchien etc. das Miteinander etc. pp., dass das alles schon vorhanden war. Nichtsdestotrotz realisieren zu müssen, dass eine digitale Transformation am Ende eine Transformation bis in jede Zelle des Unternehmens geht und dass ich mir dem bewusst sein muss, das ist ein Schwergewicht, was so, glaube ich, nicht jeder auf der Uhr hat. Auch nicht im Mittelstand auf der Uhr hat. Dann hast du angesprochen, die etwas älteren Kollegen in der Führungsetage. Auch das würde ich nicht rein auf den Mittelstand jetzt fokussieren. Das habe ich auch im Konzern erlebt. Und da hast du als Verantwortlicher, der diese Transformation leitet, einfach eine sehr, sehr wertvolle, aber auch eine sehr schwere, tragschwere Aufgabe, das am Ende zu transformieren. Weil du kannst eine erfolgreiche Transformation ja nur dann sicherstellen, wenn du die Menschen dort abholst, wo sie stehen. Und das gilt sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungsetagen. Und da hast du meist, also so ging es mir zumindest immer in den unterschiedlichen Unternehmen, eine sehr durchwachsene Managementriege. Das heißt zum einen natürlich jüngere Menschen oder vielleicht dann auch gerade Menschen, die im Digitalbereich groß geworden sind oder im E-Commerce-Geschäft groß geworden sind. Denen musst du da nicht viel erklären. Und dann hast du natürlich Kollegen, die vielleicht ihre gesamte Karriere im stationären Geschäft verbracht haben. Und da hast du eben Aufholarbeit zu leisten. Und das gelingt eben nur, wenn du jeden Einzelnen abholst, wo er steht. Und wie sagt man so gerne in Veränderungsprojekten, du kannst gar nicht häufig genug die Vision und vor allem das Warum erklären. Ne? Warum tun wir das alles? Und beim einen dauert es eben etwas länger und beim anderen geht es etwas schneller. Ich kann mich noch gut erinnern, damals hieß das noch Multichannel-Transformation bei IKEA. Und da hatte ich auch das E-Commerce-Geschäft damals aufgebaut. Und da hast du natürlich ein Team von Menschen von Amazon, von Zalando und so weiter, denen musst du nicht erklären, warum das wichtig ist. Denen musstest du auch nicht erklären, warum wir jetzt kundenzentriert werden wollten. Ne? Dass eigentlich eine digitale Transformation nichts anderes ist als eine kundenzentrierte Transformation. Denn warum tun wir das? Ne? Weil der Kunde einfach getrieben durch die Digitalisierung sein Verhalten verändert hat. Und wir müssen uns anpassen, seinen Erwartungen gerecht zu werden, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Und das waren einfach Dinge, die musstest du dem E-Commerce-Team oder dem Digital-Team natürlich nicht erklären. Und alle anderen musst du entsprechend abholen, wo sie stehen.
Ja, super interessant. Weil einiges, was du sagst, kann ich komplett nachvollziehen, weil ich ja die Firma im April 2022 übernommen habe. Und da kam mir genau die Partei, die dann in den Läden waren, vom Mindset her gesagt haben, wie soll das funktionieren? Der Top-Umsatzbringer geht jetzt raus. Jetzt kommt ein Jüngerer, der noch nicht wirklich gesettelt ist, was Umsatz betrifft. Wie soll das Ganze funktionieren? Und muss glücklicherweise auch sagen, natürlich waren nicht alle hinter mir, vor allem nicht in der Führungsetage. Also 10% gab es auch, die gesagt haben, naja, schauen wir uns das mal an, aber ich habe so meine Zweifel. So. Ich hatte natürlich heute rückblickend mit großer Dankbarkeit die Demut, dass ich 90% der Führungsetage hinter mir hatte, die gesagt haben, gut, Track Record hast du nicht, aber wir vertrauen dir. Und diesen Vertrauensvorschuss, den musste ich mir schon erarbeiten. Manchmal frage ich mich, weil du sagst, man kann gar nicht oft genug die Vision erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, ich nerv dich schon zumal oder wiederhole ja immer wieder das und denke so, irgendwann komme ich mir auch irgendwie blöd vor. Und wo setzt du da die Grenze? Ich meine, dass ich dann in dieser Veränderungsphase so jemanden wie Harald finden konnte, das hat auch viel mit Glück zu tun. Ne? Und erstens, kein durchgängiger Personalberater war in unterschiedlichen Unternehmen im Bereich der Digitalisierung verantwortlich, kennt aber unser Geschäft. Und so einen frischen Wind reinzubringen, der dann auch performt, der dann auch abliefert, da könnte man jetzt von Glück sprechen. Ja, also wie wäre es jetzt gelaufen? Das heißt, wir haben es jetzt zwar geschafft, die interne Transformation auch nach außen hin darzustellen. Jetzt kriegen wir das Feedback, wir kriegen Anrufe von Wettbewerbern, als Gratulation und Kompliment, dass wir das gut hingekriegt haben, aber wir sind noch nicht lange dabei. Und Harald sagte immer, Transformation ist ja eine Sache, das geht nicht über 2-3 Jahre. Ja? Wie siehst du das und wie lange bist du in so einem Projekt? Weil du bist ja dann auch weitergezogen.
Tatsächlich, ja. Das ist auch in der Tat etwas, was häufig missverstanden wird, dass die digitale Transformation irgendwann abgeschlossen ist. Also das ist auch so ein Seufzer, den ich jetzt ganz häufig auch von Unternehmen wahrgenommen habe, seitdem wir uns nur noch um das Thema KI drehen. Also jeder dachte so, gerade auch wieder jetzt im Mittelstand, jetzt habe ich endlich die digitale Transformation abgeschlossen, oder wenn du vom Handel sprichst, jetzt habe ich endlich Omnichannel, es läuft vielleicht noch nicht rund, aber ich habe alle Kanäle auf der Spur und sie sind auch nahtlos miteinander integriert und jetzt kommt das Nächste. Ja. Und das erlebst du ja auch tatsächlich auf Mitarbeiterebene, ne? Dass sie das Gefühl haben, eine Transformation jagt die andere. Ja, fertig. Und gerade nicht mit einer digitalen Transformation, weil sich einfach ja die Technik ständig weiterentwickelt und mittlerweile in der Geschwindigkeit. Du musst davon ausgehen, dass Organisationsstrukturen, Modelle, die du entwickelst, so entwickelst, dass du die Flexibilität hast, die auch regelmäßig immer wieder dem entsprechenden Umfeld anzupassen. Dann hast du gerade gefragt, wo ziehst du die Grenze, ne? Wenn du so eine Vision immer wieder wiederholen musst und dich wahrscheinlich selbst irgendwann nicht mehr sprechen hören kannst. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht und da kann ich auch von Glück sagen, dass ich einfach immer fantastisch gute Mitarbeiter, ein tolles Team hatte, dass ich auch die Rückmeldung von Mitarbeitern direkt bekommen habe, wenn bestimmte Dinge nicht klar sind. Ja, also was meinst du eigentlich mit kundenzentriert oder was heißt das jetzt, ne, wenn ich dann morgen diese oder jene Entscheidung wieder wahrnehme? Und ich habe für mich entschieden, dass und auch gelernt, dass das am besten ist, wenn du die Vision auch auf unterschiedliche Arten und Weisen demonstrierst und erklärst, ja, und dass du vor allem Beispiele gibst. Ich sage mal, in der Führungsetage, wenn dort eine neue Strategie, eine neue Vision präsentiert wird, kann jeder folgen, einfach aufgrund dessen, dass wir uns ständig ja mit diesen Themen im Führungsgremium beschäftigen. Aber wenn du dann nach außen gehen möchtest und möchtest wirklich 20.000 Mitarbeiter mitnehmen und jeder soll, ich sag mal, die drei wichtigsten Ziele für die nächsten 3 Jahre kennen, dann musst du da mit Beispielen arbeiten. Also nicht nur du musst als Vorbild vorgehen, sondern auch wirklich erklären, was bedeutet denn kundenzentriert zum Beispiel für uns als Unternehmen? Was bedeutet es für dich in deiner Abteilung? Und da ist meine Erfahrung am besten, das mit den Mitarbeitern auch gemeinsam zu entwickeln. Also nicht vorgefertigt mit der Lösung rausgehen und sagen, also natürlich ist es gut, wenn du als Managementteam eine Auffassung hast, nehmen wir das Thema Kundenzentriertheit, dass du sagst, was bedeutet es fürs Unternehmen allgemein? Was können wir aufgrund unseres USPs leisten? Aber dann eben auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen, in jedem Fachbereich wirklich sich damit auseinanderzusetzen, gemeinsam damit zu beschäftigen. Und was bedeutet das jetzt für uns, für unseren Fachbereich, für mich persönlich? Und welchen Teil können wir als Bereich dazu beitragen? Und welchen Teil kann ich ganz persönlich als Mitarbeiter und als Führungskraft auch beitragen? Das hilft ungemein. Und das hilft auch dir selbst, dass du dich irgendwann das Gefühl hast, ständig zu wiederholen oder du kannst dich selbst nicht mehr reden hören. Ne? Das ist ein ganz bekanntes Gefühl.
Aber das heißt ja, glaube ich, auch eine Evolution. Ne? Fakt ist ja, nicht alles funktioniert ja auch. Bestimmte Transformationen muss man ja vielleicht dann erstmal zurückstellen oder nochmal anstoßen, weil sie vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben.
Absolut, absolut.
Du sprachst ja auch vom partizipativen Führungsstil, der bei IKEA gelebt wird. Ist das was in einem patriarchalen, historischen Land wie Deutschland überhaupt im Mittelstand ankommen kann? Oder führt das auch wieder zu mehr Widerständen dann in den Führungsetagen?
Das kommt für mich darauf an, zum einen, was ist das Umfeld des Unternehmens, was ist das Ziel des Unternehmens, was ist die Branche? Also ich würde sagen, jedes Unternehmen, auch im Mittelstand, was sich in einem dynamischen Umfeld bewegt und innovationsgetrieben ist, auf jeden Fall. Beispiel auch hier wieder der Handel, ja. Um ein Beispiel zu geben, wo das aus meiner Sicht wenig zielführend wäre, ist in sicherheitsrelevanten Branchen oder auch in der Medizin. Ja. Also ich kann natürlich jetzt in der Medizin mir schwer vorstellen, das sollten wir auch, glaube ich, lassen, eine Fehlerkultur zu etablieren. Ja, das ist in unser aller eigener Sinn, dass wir da wirklich ganz akkurat und ganz korrekt arbeiten. Also es ist ein ganz spannendes Thema, weil tatsächlich mein Partner Mediziner ist und wir uns darüber eben auch gelegentlich austauschen. Und das ist wirklich eine völlig andere Kultur und das ist auch berechtigt. Also insofern muss man da immer gucken, was sind die Unternehmensziele, in welchem Umfeld agiere ich und geht es um Dynamik und Innovationen? Dann funktioniert das. Ist es, wie du es gerade genannt hast, ein patriarchisch geführter Mittelstand, würde ich auch hier immer empfehlen, mach es Schritt für Schritt. Also das funktioniert auch. Ich habe verschiedenste Varianten erlebt, dass dann der CEO von heute auf morgen sagt, wir duzen uns jetzt alle. Das ist irgendwie so mit einer Brechstange. Für mich ist das selbstverständlich, weil es auch im Schwedischen wie im Amerikanischen kein Du gibt. Deswegen duzt sich ja auch sozusagen bei IKEA jeder. Da ist es selbstverständlich. Aber wenn du so eine Kultur wandeln möchtest, also von einem patriarchisch geführten Unternehmen, vielleicht geht die Unternehmerfamilie raus etc., du möchtest an Geschwindigkeit in den Entscheidungen, also in Entscheidungsgeschwindigkeit zunehmen, du möchtest wirklich schneller neue innovative Lösungen entwickeln, dann kann man das auf jeden Fall tun und sollte man das auch tun und gerade auch in einer digitalen Transformation, wo es eben auch um Geschwindigkeit geht, du musst es schrittweise tun, du musst auch hier wieder in der Führungsetage anfangen. Also du brauchst dieses Commitment in der gesamten Führungsriege. Wenn dir da einer querschlägt, der da ein Problem mit hat, der das nicht mag, dass man jetzt mit du angesprochen wird, der es nicht mag, dass man jetzt ihn direkt kontaktiert und keine drei Hierarchie eben mehr dazwischen sind, bis auf die Direktorenebene, dann wird es schwierig. Also entweder du hast dann ein entsprechendes Führungsteam, das mitgehen möchte, oder du stellst es dir dann entsprechend auch zusammen.
Aber eine große Herausforderung, wenn wir hier anbringen, das hat mir ein Vorstand vom BMW gesagt. Er sagte, wir haben als BMW die große Herausforderung, ähnlich so wie dein Beispiel mit der Sicherheitsindustrie oder der Pharmaindustrie, dass von uns erwartet wird, dass wir perfekte Autos bauen, weil wir immer schon perfekte Autos gebaut haben. Das heißt aber auch, dass sie heute in einem Wettbewerb sind gegenüber Tesla. Und wenn Tesla irgendwo einen Fehler hat, ja, ich fange nicht beim Spaltmaß an, sondern bei allen anderen Herausforderungen, die Tesla an seinen Fahrzeugen hin und wieder mal hat, dann wird immer gesagt, naja, ist ja Tesla und die machen das gleich wieder in dem nächsten Software-Update, funktioniert wieder alles und alles ist gut. Und wir als BMW können uns das aber gar nicht erlauben, weil von uns eine hundertprozentige Perfektion erwartet wird. Und deshalb werden unsere Produktzyklen immer länger dauern als bei einem Tesla. Und jetzt sind die in einem Wettbewerb, der nicht mehr mit gleichen Karten spielt. Wie soll da ein Unternehmen umgehen?
Aber da sprichst du ja tatsächlich auch wieder einen kulturellen Aspekt an, und zwar unsere deutsche Kultur, ne, die ja auch im Ausland bekannt dafür ist, dass wir gute Qualität liefern. Und das unterscheidet dann BMW in dem Falle eben auch von Tesla. Und es ist eben ein Teil unserer Kultur. Wir sind ja auch so erzogen. Also auch wenn ich auf mich blicke, ich bin auch so erzogen, dass man eigentlich immer sehr gute Noten abliefern soll, dass man möglichst keine Fehler machen soll. Gott sei Dank, muss ich sagen, war ich viele Jahre dann eben in dem Umfeld, wo es tatsächlich um so eine Führungskultur ging und Fehler erlaubt sind und auch Teil des Testaments des Gründers von Ingvar Kamprad sind, dass das wirklich gewünscht ist. Bei BMW kann man jetzt hier auch wieder nur von einem hybriden Ansatz sprechen. Da gibt es mit Sicherheit Bereiche, gerade auch wieder hier in der Digitalisierung, wo das einfach Teil der Kultur sein muss, wo du sagst, du wirst jetzt einfach auch mit einem MVP-Produkt starten und so früh als möglich mit dem Kunden verproben, um so früh als möglich Fehler in der Lösung zu erkennen und die dann zu beheben. Mhm. Also ich glaube, so ein Unternehmen oder für so ein Unternehmen ist es auch wichtig zu definieren und zu erklären, gerade wenn es heute keine flachen Hierarchien gibt, wenn es heute noch beim Sie ist und nicht beim Du, wenn es heute noch keine Fehlerkultur gibt. Es macht keinen Sinn, das wollte ich damit vorhin auch sagen, das künstlich überzustülpen und zu sagen, einfach nur, wir duzen uns jetzt. Damit kann kein Mensch was anfangen, sondern du musst auch erklären, warum. Was sind denn die Vorteile daraus, ja? Und was habe ich als Führungskraft und auch als Mitarbeiter davon, wenn wir zum Beispiel Hierarchieebenen abbauen? Also auf der einen Seite, klar, aus Finanzsicht ist es erstrebenswert, weil du Kosten sparst, aber das ist ja nicht der ureigene Grund, sondern es geht darum, schneller Entscheidungsfindungen herbeizuführen. Es geht darum, dass du auch Verantwortung an deine Mitarbeiter übergibst, die empowerst, was am Ende alles zu einer Beschleunigung deiner Prozesse führt und am Ende natürlich auch, dass du schneller am Markt mit deinen Produkten verfügbar bist, was sich dann wiederum auf deine Wettbewerbsfähigkeit, auf dein Wachstum positiv auswirkt. Und das musst du entsprechend alles erklären. Und das hat natürlich dann auch wiederum die Vorteile für die Mitarbeiter. Sie haben gesicherte Arbeitsplätze. Und es gibt, das hast du vorhin ja auch gefragt, wie geht man da mit den Mitarbeitern um? Es gibt in der Tat auch Mitarbeiter, die das vielleicht gar nicht möchten. Also ich würde mal behaupten, dass ein Unternehmen, das bisher sehr patriarchisch geführt wurde und die Mitarbeiter es so kennen, dass die Entscheidungen von oben getroffen werden und sie überhaupt keine Entscheidungsfreiheit haben, weder enabled noch empowered werden. Ich glaube auch, dass solche Unternehmen die Mitarbeiter haben, die es verdient. Also jetzt ohne Wertung, das sind dann einfach Mitarbeiter, wenn die sehr, sehr lange in so einem Unternehmen sind und glücklich sind, die wollen das auch gar nicht anders. Die finden das ja dann auch gut. Und das ist das Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Und du spürst relativ schnell, wenn neue Teammitglieder dazukommen, ob die damit umgehen können, ob die das für sich als das ideale Arbeitgeber-Setup sehen. Und wenn nicht, sind die auch nach einem Jahr, spätestens nach einem Jahr wieder weg.
Du sprichst sehr aktuelle Themen auch bei uns intern an. Ja, und anders kann man das, glaube ich, gar nicht so zusammenfassend sagen. Sprichst mir vieles aus der Seele. Also ich habe intuitiv mit allen Mitarbeitern nach der Übernahme persönliche Gespräche geführt mit jedem Einzelnen, angefangen vom Studenten bis hin über Warschau, Indien, weil ich einfach von meiner Vision persönlich die Menschen abholen wollte. Und dann hatten wir in unserem Vorgespräch ja schon gesagt, wir werden uns ein bisschen kontroverser zum Thema Mindset unterhalten. Und Harald hat jetzt die Tür dazu aufgemacht und ich würde da gerne jetzt mal reingehen. Also ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem mit dem Duzen. Ich glaube nicht, ich habe eins. Nichtsdestotrotz haben wir eine Duzkultur bei uns, weil die Menschen das auch toleriert bzw. sich gewünscht haben. Aber es gibt immer noch ein, zwei Personen unternehmensweit, die auf das Siezen bestehen und die sieht sich. Ich könnte jetzt sagen, nein.
Bei mir nicht.
Nee, bei dir nicht.
Bei mir nicht, sag ich.
Nee, ich glaube, du warst noch nicht da. Beziehungsweise noch nicht mit der Person in Kontakt. Aber in der Tat, man wünscht sich das nicht und dem Respekt. Und das merkt man ja auch in der Führungskultur. Ne? Also wir wünschen uns schon in der Führungsebene etwas, aber wenn der ein oder andere der Meinung ist, nein, möchte ich nicht, dann kommen wir dem nach. Aber manchmal frage ich mich, Melanie, wie weit muss der Unternehmer, der Führungskraft, sich den Mitarbeitern heutzutage anbiedern, ich formuliere das mal so, um erfolgreich zu sein mit dem Unternehmen. Und das unter der Überschrift, einem Wohlstandsland, in dem wir uns befinden, wie sehr ist der Drive da? Auf der Führungsebene wissen wir, ich war jetzt Wochenende mit einem BMW-Mitarbeiter im Gespräch, der sagte, die werden das komplett ausrollen auf Agentur. Und dann, von wem haben die das abgeguckt? Von Tesla. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass du zwischen BMW Frankfurt und Köln verhandeln kannst, wenn mir das bessere Angebot gibt, sondern alle haben den gleichen Preis. Punkt. So. Das ist nicht deren eigene Erfindung, sondern das ist von Tesla. Was ich damit sagen will, wir kopieren sehr viel aus den Staaten. Das fängt schon mit der Sprache an. Ja? Da frage ich mich, wo führt das alles hin? Wo führt die Identifikation mit dieser Kultur, mit diesem Land hin, wenn wir uns immer irgendwas aufstülpen lassen? Und braucht man nicht da eine Identität? Wenn du von IKEA und von Schweden sprichst, sprichst du doch von einem gewissen Mindset. Und warum können wir nicht mit dem Mindset der Deutschen trotzdem nochmal auf einen Erfolgskurs gehen und müssen jetzt unser Mindset ändern? Weil ich höre viel heraus, dass wir viel an unserem Mindset ändern müssen. Kann eine Gesellschaft, die im Wohlstand gerade sich befindet und auch anders tickt, also ich rede jetzt nicht von der Nachkriegsgeneration, sondern ich rede von der Generation, wo ich mich als Geschäftsführer an den Timeslot meiner Mitarbeiterin anpassen muss. In dieser Phase bewegen wir uns. Wo kann ich oder du, wenn du sagst, von Transformation, vom Mindset sprechen, weil da musstest du ja eigentlich ehrlich gesagt an den Wurzeln. Ist das überhaupt möglich, wenn ich bin? Weil wir haben ja oftmals diese Themen auch mit unseren Kunden. Wir haben zu 80-90% Mittelstand als Kunden bei Deininger. Und wir haben oftmals diese Thema. Dort wird noch gesiezt. Da will man vielleicht noch jemanden haben, der zwischen 40-50 ist. Da möchte man auch lieber jemanden haben, der maskulin ist, nicht unbedingt feminin. Und da müssten wir als Berater hingehen und sagen, nein, die Zeiten sind rum. Warum? Und das denen erklären. Man muss die auch da in der Hinsicht beraten. Aber nichtsdestotrotz, das Thema Mindset, das Thema Gesellschaft, das Thema Identität, das ist etwas, was mich immer bewegt und zum Teil auch provoziert.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige. Du bist vielleicht einer der wenigen, der es ausspricht. Und das finde ich immer sehr wertvoll, weil dann kann ich ja auch damit umgehen. Es ist ja so schwierig, den Menschen hinter die Stirn zu schauen. Ich finde Identität unheimlich wichtig. Und du hast es angesprochen, bei IKEA ist es Teil der Kultur. IKEA ist ein schwedisches Unternehmen. Die haben sich das ja nicht übergestülpt, sondern im Gegenteil, sie haben Teil ihrer Kultur mit in diesem Unternehmen verankert. Und da wird es sehr stark gelebt. Du musst es dann natürlich für dich entscheiden, ob das für dich passt oder nicht. Umgekehrt ist das, wenn du in einem Mittelstand die Entscheidung triffst, du hast gerade mehrmals wiederholt, dass du und sagst auch, dass du dich da auch nicht unbedingt wohl mitfühlst. Das haben wir tatsächlich im Mittelstand bei deutschen Kollegen immer wieder. Das erlebe ich auch. Und dann ist für mich die Frage, einmal auch dahinter zu schauen, ist es denn nur der Wandel vom Sie zum Du, was dann nicht passt? Oder sind es mehrere Dinge, mit der die Person dann Schwierigkeiten hat? Weißt du, was ich meine? Also ist es nur das oder sind es ganz andere Themen, die für uns in dem kulturellen Wandel, um weiterhin erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein, mit der die Person sich nicht identifizieren kann? Wir haben das tatsächlich in einem mittelständischen Unternehmen auch so gehandhabt, wie du das gerade beschrieben hast, dass wir Personen, die auch auf Mitarbeiterebene damit echt ein Thema hatten, die gesagt haben, nee, ich möchte das nicht, ich möchte weiterhin, dass man mich sieht. Das haben wir auch niemanden aufgezwungen, das haben wir dann so getan. Ich habe dann beobachtet, dass davon nochmal ein großer Teil von sich aus irgendwann Kollegen und Führungskräften das Du angeboten hat. Und umgekehrt, es gab tatsächlich auch Führungskräfte, sehr wenige, aber auch Führungskräfte im Top-Management-Team, die gesagt haben, nein, ich möchte gerne beim Sie bleiben. Und auch von diesen Führungskräften haben sich ein Großteil irgendwann selbst angeboten. Warum? Weil natürlich dann auch wieder dieser gesellschaftliche Druck von außen und man fühlt sich dann irgendwann ausgeschlossen, weil dieses Du offensichtlich dann erstmal wie so eine Art, ja, es schafft so eine künstliche Intimität. Ich sage künstlich immer dann, wenn du spürst, dass das nicht so gewollt ist, ne? Wenn das so gespielt ist. Bei mir ist es ja de facto so, weil ich einfach so gewachsen bin und weil ich so geprägt wurde durch mein Umfeld. Und wenn jemand das nicht möchte, kann ich das, wie gesagt, total akzeptieren. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn man das nicht versucht, mit Gewalt durchzusetzen, dass mehrere Menschen nachziehen. So, aber um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, für mich ist auch das wieder die Frage, was für ein Ziel hat das Unternehmen? Und dann gehe ich mal zurück in 2015 war es, glaube ich, ja. Da war ich mit einem Teil des damaligen deutschen Managementteams von IKEA haben wir uns entschieden, uns einmal Silicon Valley live anzutun und haben von Google über jegmögliche Unternehmen besucht, dort hinter die Kulissen geschaut und haben natürlich unbedingt den Puls der ganzen Startup-Szene erleben wollen. Und das haben wir auch eine Woche lang sehr intensiv. Und was da für mich total klar war, eigentlich schon nach den ersten 2, 3 Tagen, wir haben dort mit Wahnsinnsunternehmern gesprochen, mit Entrepreneuren, die wirklich das 15. Startup hinter sich hatten. Die standen immer noch vor uns mit einer Passion, mit einem Feuer und brannten für ihre nächste Idee und haben die nächste Idee hochgezogen. Also, Entschuldigung, aber das kann ich mir bei einem Deutschen nicht vorstellen. Habe ich auch so noch nicht erlebt. Also ich habe auch viele, die sich selbstständig gemacht haben im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn das beim ersten Mal nicht läuft, okay, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dass jemand nach dem 15. Startup da immer noch die Power hat und diese Energie, das ist, wie du es so schön gesagt hast, Joy, das ist eine kulturelle und eine Mindset-Frage. Jetzt komme ich zurück zum Ziel. Wir sind nach dieser Woche so energetisch zurückgekommen zu IKEA Deutschland, dass wir gesagt haben, genau das ist es, was uns fehlt. Dieses von unten, also wirklich von Mitarbeitern direkt an die Führungskräfte zu gehen, Entscheidungen auf Mitarbeiterebene zu treffen. Also auch wenn wir ein schwedisches Unternehmen in Deutschland waren, waren wir ja doch noch viele deutsche Führungskräfte und deutsche Mitarbeiter, auch wenn das recht international war, aber der Gros war eben immer noch deutsch. Und dann spürst du diesen Überhang auch dieser deutschen Kultur. Und das hat ganz viel auch nochmal an Schub gegeben und ganz viel an Passion und dass wir das wirklich wollen. Nicht, weil wir das Du jetzt in den USA so toll fanden oder dass da alle sich in diesen ganzen Startup-Hochburgen eine WG geteilt haben, ein Schlafzimmer geteilt haben, wie auch immer. Ja, klar, ist das cool. Aber am Ende ging es uns ja um das Ergebnis, diese Energie, diesen Mut zu haben, auch Dinge immer wieder zu hinterfragen und von Neuem zu beginnen. Also diese Fehlerkultur einmal wirklich live dort erlebt zu haben und zu verstehen, was das bedeutet und so früh als möglich auch zu scheitern. Ne? Und das finde ich sowieso ganz beeindruckend bei den Amerikanern, wenn ich zu Meetings gehe, wo wir aus allen Ländern zum Beispiel unsere Umsätze, unsere Ergebnisse präsentieren mussten. Der Amerikaner kann der gewesen sein mit der schlechtesten Performance. Ja. Der hat aber die beste Präsentation abgeliefert. Ja. Während wir ja als, genau, das können die fantastisch. Während ich, wenn ich in Deutschland keine guten Ergebnisse hatte, musst du dich ja schon vorher irgendwie gut in Stimmung bringen, dass du da entsprechend performst.
Aber das ist ja genau dieses Verständnis von Kultur. Das heißt, man fährt nicht zu einem Kunden mit einem Porsche 911er. Ja, dann kriegt man in Deutschland keinen Auftrag. Das ist in Amerika anders. Da wird 911er mit Erfolg, mit Top-Qualität konnotiert und dann kriegt man den Auftrag. Und das meine ich auch mit diesem Mindset. Was ihr gemacht habt, hat Dieter Zetsche schon mal gemacht, 2006, als er im Silicon Valley war und zurückkam und sich dann auf die Bühne stellte, die Krawatte weg und Sneakers an und sagte so, das ist jetzt unsere Kultur. Finde ich cool, fand ich damals cool. Aber ich hab ein Problem damit, wenn Gesellschaft nicht genug diskutiert wird, sondern einfach nur kopiert wird. Und da haben wir vielleicht nach außen hin die Fassade vielleicht übernommen, aber das Mindset von den Amerikanern haben wir nie übernommen. Und das werden wir auch nicht, weil das, was du von Westen sprichst, kann ich bei den Osten sagen. Ich war Ende Oktober, Anfang November in China, in Shanghai bei uns im Büro, als auch in Delhi. Ich sagte Melanie, da ist ein Arbeits-, im positiven Sinne, eine Arbeitsmoral, Arbeitshut, Leistungsfähigkeit, da komme ich super motiviert hier an. Das war blöderweise der 7. November, glaube ich. Und da ging morgens, als ich im Flughafen gelandet bin, über den Ticker, was Scholz hier alles fabriziert. Und da kommt man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Und man steht vor so einer Mammutaufgabe. Und wenn man sieht, wo dieses Land herkam, wo wir mal waren nach dem Krieg und wo wir aufgebaut haben, das ist, glaube ich, eine Phase. Aber ich glaube, wir haben die Transformation, da werden wir wieder bei deinem Thema, ob digital, kulturell, es nicht geschafft, uns damit auseinanderzusetzen. zu diskutieren, zu streiten und zu überlegen, welche Art von Führungspersönlichkeiten brauchen wir. Das Land besteht ja nicht nur aus diesem schwarzen Kapitel. Es gab ja auch viele Themen, worauf man stolz sein kann und wo man das Selbstbewusstsein doch wieder rausnehmen muss. Ich brauche doch keine WM, um die deutsche Flagge zu hissen.
Das ist absolut.
Ja, und die dann wieder wegzutun und wieder auf die nächste WM zu warten. Und das meine ich, wir brauchen eine Diskussion, das fängt ja bei den Politikern an, aber wir wollen ja jetzt nicht uns beschweren, sondern es geht mir auch viel mehr darum, wie kann ich meine Kunden, also Patriarchen, Gründer, Familienunternehmen in zweiten, dritten Generation, dazu bewegen, diese Führungskultur zu etablieren.
Absolut. Und da hast du ein wichtiges Wort gesagt, du hast gesagt, darüber zu diskutieren und sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das für uns? Also wir haben so viele Stärken ja auch in Deutschland, ne? Das ist gute Qualitätsarbeit, die aus unserem Land kommt. Wie in jedem Wandel finde ich es enorm wichtig und das auch so an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Was macht uns heute stark? Ja, und was wollen wir auf keinen Fall verändern? Das wollen wir beibehalten. Und was können wir vielleicht von anderen Unternehmen oder auch von anderen Kulturen lernen, um uns noch stärker zu machen? Deswegen hatte ich ganz zu Beginn ja auch gesagt, Kundenzentriertheit hängt für mich in der Definition von einem Unternehmen auch davon ab, was ist mein USP als Unternehmen? Also kundenzentriert heißt ja nicht, dass ich jetzt alles mache, was sich der Kunde wünscht. Vielleicht bin ich gar nicht in der Lage dazu und dann verspreche ich Dinge, die ich nicht halten kann. Das macht es am Ende ja nur schlimmer und enttäuscht den Kunden, sondern ich muss natürlich für mich auch wissen, was ist mein ureigener USP und was bedeutet das jetzt im Zusammenklang oder im Einklang mit den Kundenerwartungen, mit den Bedürfnissen und was bedeutet dann Kundenzentriertheit für mich als Unternehmen? Also definitiv in jedem Wandel wichtig, auch das zu betonen, worin wir gut sind, worin wir stark sind, das beizubehalten und nicht alles über Bord zu werfen, so wie du jetzt die Frage ja auch nochmal aufgeworfen hast, Joy, mit dem Du. Alles, was künstlich übergestülpt wird, merkt sowieso jeder. Das merken die Führungskraftkollegen, das merken genauso die Mitarbeiter. Und wenn du dann da oben stehst, nur weil du jetzt aus dem Silicon Valley kommst, in Turnschuhen und im Schlabbershirt und sagst, da muss mehr kommen, ne? Walk the talk, wie wir so gerne sagen. Das muss ja dann auch in den Handlungen folgen. Oder wenn du in den Büroräumen überall siehst, dass die Customer Journey Maps aufgehängt werden und die coolen Statements, wir sind jetzt the most customer centric company of the world. Wenn du dann am nächsten Tag wieder mit deinen Kollegen in wichtigen Gremienarbeiten steckst und dann doch wieder der CEO die Entscheidung für die internen Prozesse aufgrund der niedrigeren Kosten trifft, anstelle für den Customer Value, dann weißt du einfach, dass es noch nicht wirklich bis in jede Zelle des Unternehmens vorgedrungen ist und dass ihr noch ein bisschen was vor euch habt, bis diese Transformation, der Wandel dann auch wirklich erfolgreich abgeschlossen ist. Wobei von Abschluss zu sprechen sowieso ein bisschen schwierig ist.
Muss ich zusammenfassend doch sagen, dass wir sehr, sehr stolz sein dürfen bei Deininger, weil du siehst hier, du hast zwei unterschiedliche, nicht nur Outfits, sondern auch Mindset. Also sowohl Harald als auch ich, als auch die anderen im Führungskreis, wir ticken nicht alle gleich. Wir ticken schon unterschiedlich, ja. Und ich glaube, die Extremen sind so Harald und ich. Das siehst du auch an dem Outfit. Aber nichtsdestotrotz, die Werte, die wir haben, die verbindet uns hier, glaube ich. Und das ist auch der Grund, warum ich trotz tollen Angebots, auch monetär, nie rausgegangen bin aus diesem Unternehmen, weil ich bewusst mich für ein deutsches Unternehmen entschieden habe, weil mir einfach die Werte, die der Gründer vorgelebt hat, einfach ich mich identifizieren konnte, als jetzt einfach nur Hire-Fire-Mentalität oder, ne, und keine Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit, auch Höhen und Tiefen. Also ich kann es ja so sagen, in schlechten Zeiten haben wir hier nie Mitarbeiter entlassen, sondern immer nur die Führungskräfte, wenn überhaupt, oben. Und das ist so eine kulturelle Thematik und eine werteorientierte Thematik, da möchte ich schon dran festhalten. Aber es gibt natürlich auch Dinge, und da wollen wir auch bei uns in der Transformation ein Unternehmen sein, das untypisch für diese Branche ist, dass wirklich menschenzentriert ist. Natürlich am Ende des Tages brauchen wir die Zahlen und die Umsätze, aber dass es menschenzentriert ist und ich glaube, dass man auch nahbar ist. Früher war es so, die Tür stand immer offen, aber keiner ist vom Patriarchen reingegangen, weil die Distanz da war. Heute, selbst wenn ich die Tür schließe, die kommen rein und kommen mit kleinen Themen, wo ich denke, okay, das Thema hätte ich jetzt nicht gebraucht, das kannst du auch anders regeln. Aber das ist dieser Wandel, den wir hier vollführen. Und da glaube ich, ist es, so wie ich das richtig verstanden habe, wichtig, miteinander zu kommunizieren. Und ich mache das lieber bilateral als jetzt über E-Mails etc. Aber auf der anderen Seite sind wir auch 110 Mitarbeiter, da ist es überschaubar. Was machst du bei einem Unternehmen mit 500 oder 1000 Mitarbeitern?
Ich will nochmal zu einem Problem oder eine Herausforderung kommen, die kulturübergreifend mal ist und eben anscheinend nicht Stopp an einer Unternehmens- oder Führungskultur macht, das ist das ganze Thema hybride oder Remote-Arbeitsmodelle. Ja, ob wir Amazon oder Otto betrachten, es gab überall einen großen Aufschrei, als es hieß, wir wollen die Leute wieder zurück ins Büro führen. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Proklamation der Rückkehr ins Büro ja auch zusammenkommt mit einer Rezession, die zumindest in Europa spürbar ist, wo natürlich auch viele wieder sagen, ja, die Führungskräfte holen die Leute wieder ins Büro, weil sie wieder kontrollieren wollen. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall, sondern viele, ich glaube nicht nur, sondern auch in den Gesprächen mit vielen Vorständen und Geschäftsführern von größeren Unternehmen wird mir eigentlich zurückgespielt. Uns fehlt die Begegnung, uns fehlt der Austausch. Wir merken selbst bei der Einstellung vom Personal, dass in Abteilung A und Abteilung B dieselbe Person eingestellt wurde, weil die beiden Abteilungsleiter überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, was früher nicht passiert ist. Was ist deine Sicht auf hybride Arbeitsmodelle und was muss für dich da sein oder geschaffen werden, damit es funktioniert?
Ich arbeite seit 2012 mit hybriden Teams bzw. mit Remote-Teams. Ich habe damals die globale Rolle bei IKEA of Sweden gehabt. Und da hast du ja auch sehr international gemischt Teams und muss sagen, die aktuelle Diskussion, ich kann ihr nicht so ganz folgen. Natürlich höre ich das auch von Amazon, von Otto, die Beispiele. Ich hatte nie die Probleme, will ich damit sagen, oder Herausforderungen. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass ich das Glück hatte, dass ich auch Menschen um mich herum hatte, die eine Eigenverantwortung gespürt haben. Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, wie du mit deinem Team startest, wie du gegenseitige Erwartungshaltungen klärst. Ich hatte hybride Teams dann auch bei IKEA Deutschland. Ich finde es wundervoll. Ich glaube, dass das auch der Weg ist, um wirklich die jungen Talente zu bekommen. Und ich hatte einfach wahnsinniges Glück, muss ich sagen, dass ich nie das Gefühl hatte, dass das überhand genommen hat oder dass man nicht mehr miteinander spricht. Und das wäre auch meine Erfolgsformel. Ich kann mir das nur so erklären, dass es vielleicht dann bei den Unternehmen, die jetzt einmal komplett die Rolle rückwärts machen, es einfach überhand genommen hat, dass es ausgeufert ist, ja. Also für mich ist das immer sehr stark arbeitsbezogen. Wenn alles, was ich per, ich sag mal, Teams oder Google Meeting auf Distanz erledigen kann, kann ich so handhaben. Wenn es darum geht, dass ich in der Strategieentwicklung stecke, Teambuilding gestalten muss, weil ich ein neues Team habe, wenn ich Kreativworkshops habe, also irgendwelche innovativen Lösungen entwickeln möchte, sorry, das mache ich nicht auf Remote. Da geht es mir darum, dass die Menschen zusammenkommen. In meiner globalen Rolle war es vielleicht so, dass auch aufgrund dieser An- und Abreise es automatisch immer so war, dass von Dienstag bis Donnerstag automatisch die Leute im Office waren und meist Montag und Freitag dann gerne ans Wochenende gehängt wurde und man dann von zu Hause aus gearbeitet hat. Und in Deutschland, wie gesagt, war das so, dass eigentlich immer klar war, wenn wir zum Beispiel Team-Meetings haben, ja, also die monatlichen Team-Meetings, die haben immer persönlich stattgefunden. Ich glaube, du musst als Führungskraft einfach feste Punkte in der Agenda verankern, in deinem Jahreskalender, wo die Teams zu verschiedenen Themen zusammenkommen. Und je besser du als Führungskraft planst und organisierst und diese Termine kommunizierst und sie dich auch kennen und du klar kommuniziert hast, dass das für dich wichtig ist, dass diese Art von Meetings einfach gemeinsam stattfinden, funktioniert das aus meiner Sicht auch. Und ich bin jemand, der Vertrauen grundsätzlich als Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit, eines erfolgreichen Projektes sehe. Bei mir gibt es immer an meine Mitarbeiter und an meine Teams Vertrauensvorschuss. Ich würde nie auf die Idee kommen, und Gott sei Dank, ich hatte das aber auch nie, ich war immer in der glücklichen Lage, wirklich gut performende Leute zu haben, die eine Führungsverantwortung hatten und dann von zu Hause gearbeitet haben. Ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, die zu kontrollieren. Bei mir geht es hier um Vertrauen und mir geht es um das Ergebnis der Arbeit. Ob dieses Ergebnis der Arbeit jetzt in einer 37 Stunden, in einer 60 Stunden oder in einer 25 Stunden Woche stattfindet, ist mir ehrlich gesagt egal. Und mir ist auch egal von wo, bis eben auf die Themen, was ich gerade gesagt habe, arbeitsbezogen, wenn es um Kreativprozesse geht, wenn es ums Team geht, brauchst du regelmäßige Punkte, wo du im Büro oder an anderer Stelle, optimalerweise manchmal auch noch an anderer Stelle zusammenkommst.
Aber du hast gerade einen Punkt gebracht, der genau das trifft, warum ich auch immer das digital eigentlich in Klammern setze vor der Transformation, weil es ist ja eigentlich nur neuer Wein in alten Schläuchen. Ja, das ist nämlich genau diese Diskussion, auch wenn ich die mit Kunden habe, die dann fragen, ja, wie machen wir das denn mit diesen hybriden Modellen und was ist denn Ihre Sicht da drauf? Dann frage ich auch immer, gerade bei internationalen Häusern, wie haben Sie das in der Vergangenheit gemacht? Ja, was macht denn Ihre Führungskraft, wenn Sie 16 Büros in 28 Ländern oder whatever irgendwie managt? Dann hat Christi es doch auch geschafft. Das ist doch nichts anderes als Torben Lucien, die gelbe Gefahr, hatte das so schön gemacht, als die den ersten Tag alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. Haben sie eine große Pressemeldung gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter haben gesagt, wir haben 365 neue Büros in Deutschland eröffnet. Ja, weil sie gesagt haben, jeder einzelne Haushalt ist jetzt quasi ein Büro von uns. Ja, und das, genau das ist es ja am Ende des Tages. Und ich finde, diese Diskussion ist so, als wäre das was ganz Neues, aber es ist eigentlich schon was seit Jahrzehnten da ist und das mit Kommunikationsmitteln, die wir früher ja gar nicht hatten. Ja, wenn ich überlege, wie mein Vater seine ganzen Länder geführt hat, dann hat er das ja über Telefon oder teilweise noch Telegramm gemacht und es hat funktioniert. Heute haben wir doch ganz andere Tools und deshalb kann ich diese Diskussion nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch genauso die Diskussion nicht nachvollziehen, warum Menschen nicht zurück ins Büro wollen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Begegnung, wir brauchen den Austausch. Also ich glaube, irgendwo in der Corona-Zeit ist da auf beiden Seiten auf jeden Fall ein bisschen was ausgegleist.
Ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie viele während wir remote haben, hybrid im Park joggen gehen oder einkaufen gehen, ist auch schon sehr präsent. War früher nicht so, muss man sagen. Aber man merkt, da ist diese Selbstverantwortung, wie mache ich wann meine Arbeit? Also man muss denen die Vertrauen ja schenken, wie du sagst. Und das bin ich auch. Aber ich kaufe dir das immer noch nicht ab, Melanie, dass du nicht enttäuscht worden bist bei so viel Vertrauensvorschuss, was du gegeben hast, dass alle top performt haben. Also gab es da nicht, ich meine, das ist, du stellst den Menschen im Mittelpunkt, du schenkst Vertrauen. Das sind beides Themen, die ich auch selbst mache. Und trotzdem wurdest du noch nie einmal enttäuscht, wo du sagst, okay, das hättest du jetzt anders erwartet?
Ja, nicht enttäuscht in Bezug auf die Remote-Arbeit, war das gemeint. Ne? Also ich wurde nie enttäuscht. Wie gesagt, ich mache das schon sehr lange mit dem Remote und auch dann in Deutschland hier mit dem Homeoffice, als das eingeführt wurde bei IKEA Deutschland. Da wurde ich nie enttäuscht, dass ich gesagt habe, ihr könnt von zu Hause. Ich habe das aber sehr wohl tatsächlich auch in anderen Bereichen mitbekommen. Also wenn wir dann als Management-Teams zusammensaßen, deswegen sage ich hatte da offensichtlich Glück. Im Gegenteil, ich hatte Menschen, die waren auch alle sozial geprägt, für die war auch wichtig, dass wir bestimmte Tage im Büro gemeinsam verbringen. Die haben das nie ausgenutzt oder überstrapaziert, dass sie da eine ganze Woche zu Hause saßen. Aber ich habe wohl auch in den Nachbarbereichen mitbekommen, dass es durchaus die Schwierigkeiten in Teams gibt, dass du wirklich so Regeln aufstellen musstest. Ne? Wir sagen jetzt wirklich von Dienstag bis Donnerstag sind wir im Büro und ihr dürft nur einen Tag von zu Hause arbeiten. Ich habe da nie für gestimmt, weil ich gesagt habe, sorry, da stimmt für mich was in eurem Team nicht, wenn ihr solche Regeln aufsetzen müsst. Ich brauche die nicht, Gott sei Dank, aber ich bin auch nicht der Typ, der das macht. Wenn das so weit ist, dann habe ich ein Performance-Problem. Ne? Also da bin ich bei dir, Joy, wenn ich solche Regeln aufstellen muss und mit einer Person darüber sprechen muss, mit der Führungskraft, wie viele Tage sie die Woche hier im Büro zu sein hat, dann habe ich offensichtlich ein Problem.
Ist das nicht auch ein Rückschritt, wenn wir von einer Vertrauensarbeitszeit- und Ortvereinbarung zu einer 3+2, 4+1 oder was auch immer für eine Regel kommen, dann gehen wir ja eigentlich wieder in feste Modelle und nicht mehr in Vertrauensmodelle rein.
Richtig. Ich würde auch hier sagen, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess auf beiden Seiten, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ich weiß auch, dass Führungskräfte auf meiner Ebene Probleme damit hatten, mit der Homeoffice-Arbeit. Und manche wollten es in ihren Bereichen gar nicht genehmigen, obwohl das eigentlich unternehmensweit entschieden wurde. Also es ist ein Lernen durchaus auf beiden Seiten. Und ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ich mittags beim Einkaufen vielleicht einen Mitarbeiter treffe, der joggen geht oder einkaufen geht und sollte heute vielleicht arbeiten, wenn das Ergebnis stimmt, wenn die Performance stimmt. Eben. Nein, aber natürlich wurde ich auch in meinem Berufsleben enttäuscht. Okay. Das war wirklich nur bezogen auf die Remote-Arbeit.
Zum Abschluss des Gesprächs, liebe Melanie, du bist erst seit wenigen Monaten auf LinkedIn aktiv, was mich persönlich sehr gewundert hat. Du hast kurz vor unserem Vorgespräch gepostet, dass du seit 4 Monaten erst aktiv auf LinkedIn bist. Meine Wahrnehmung war eine ganz andere. Ich hätte gedacht, ich hätte schon länger von dir dort gelesen. Aber du gibst regelmäßig Einblicke in deine Erfahrungen zu Transformationen, digitalen Tools und Leadership und hast aber selbst gesagt, dass du am Anfang auch skeptisch warst, ob LinkedIn wirklich einen Mehrwert für dich schaffen kann. Wie lautet denn dein Fazit jetzt nach 4,5, 5 Monaten, wo du jetzt aktiv drauf bist?
Das ist erstmal sehr schön zu hören, Harald, dass es dir viel länger vorkam. In der Tat, heute sind es 5 Monate. Mein Fazit ist, dass ich das weiter betreiben werde, weil es sich für mich definitiv gelohnt hat. Ich habe ganz wunderbare Kontakte knüpfen dürfen, denen man dann auch außerhalb von LinkedIn in Kontakt tritt, ja, weil man einfach bestimmte oder gleiche Themen hat, ähnliche Herausforderungen hat. Dadurch ergeben sich dann meistens Gespräche auch über LinkedIn hinaus. Auch unser Gespräch, unser Podcast-Talk ist über LinkedIn zustande gekommen, ne, weil ich oder meine Posts dir über den Weg gelaufen sind oder umgekehrt. Also insofern ist es für mich absolut lohnenswert und ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun. Und ich würde auch sagen, stop overthinking. Und das habe ich für mich irgendwann entschieden im Sommer, dass ich gesagt habe, ich habe mich auch mit einer Kollegin vorher darüber unterhalten. Wir haben beide darüber nachgedacht, ob wir das tun wollen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also wir können das jetzt noch dreimal vorwärts und rückwärts in der Theorie diskutieren. Ich werde es nur wirklich oder wir werden es wirklich nur erfahren, wenn wir es selbst ausprobieren. Und das habe ich gemacht, habe gesagt, ich mache ein dreimonatiges Experiment. Ich habe nach den ersten 3 Monaten ein Follow-up gemacht für mich und habe schon gesehen, dass es sich absolut lohnt, aufgrund der echten Kontakte, die man eben auch aus dieser digitalen Welt dann mit übernehmen kann.
Hast du auch negative Erfahrungen erfahren? Also Laura Sophie Botho hat ja damals mal so einen Shitstorm gehabt, ausgelöst durch einen Pressebericht, dass sie sich dort Follower gekauft hat. Ich habe gerade mit einer lieben langjährigen Kollegin gesprochen, die sehr viel negative Kommentare, insbesondere von alten Männern gerade bekommt, hinsichtlich ihrer Lache. Also sind das auch Themen, die dir dort schon mal begegnet sind oder bist du noch im freundlichen Raum unterwegs?
Vielleicht bin ich dafür noch zu kurz dabei. Mhm. Also es gibt 2 Herausforderungen, die ich festgestellt habe. Erstens der Zeitinvest.
Ja.
Den kann man nicht leugnen. Der ist definitiv da und zwar am wenigsten eigentlich für deine eigenen Posts, sondern wirklich dann auch für das Community Management. Ja. Und das Zweite, ich würde es mir ehrlich gesagt eher wünschen, dass man auch mal kontroverse Diskussionen hat in den Kommentaren. Also ich stimuliere dann auch hier und da manchmal in Direktnachrichten den einen oder anderen, den ich schon länger in meiner Community habe oder im Netzwerk auch kenne, wo ich vielleicht auch weiß, ne, dass die Person eine andere Auffassung hat, dass dann ein Stück weit auch kontroversere Diskussionen zustande kommen. Das überrascht mich eigentlich eher. Das habe ich so noch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da noch zu kurz
dabei. Ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung. Ich bin da auch eher zurückhaltend gewesen. Seitdem Harald da jetzt ist, muss ich mitmachen. Also ich finde, es hat einen Mehrwert, aber dieses ständige Darstellen und was hat man, da ist es dann wieder typisch deutsch wahrscheinlich. Ne? So und da ist es so in dem Thema, glaube ich, da könnten wir uns Sachen von anderen Ländern oder anderen Mindset abschauen. Und ich denke, ich weiß nicht, korrigier mich, Harald, LinkedIn hat mittlerweile über 1 Milliarde Mitglieder und damit weltweit für unsere Branche nicht mehr wegzudenkende Plattform, die wir für die Prozesse mitkriegen müssen. Haben wir eine enge Zusammenarbeit mittlerweile auch über Harald dann zu LinkedIn etabliert. Also das ist enorm viel Zeitaufwand und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute da ein professionelles Team auch im Hintergrund haben, dass wir das noch nebenher mit bewerkstelligen können. Jetzt darfst du nicht vergessen, wir haben ja mehrere Führungskräfte und alle wollen natürlich auch in gleicher Ebene performen oder sich darstellen und auch Leads generieren.
Ja, das hilft natürlich.
Für mich ist es immer auch eine Erweiterung von Citizen Journalism am Ende des Tages. Ja, viele fragen mich auch mal, warum machst du das, wie bist du dazu gekommen. Ich habe früher sehr viel Twitter gemacht, dann kam LinkedIn stärker. Und für mich ist es ein Ventil, ja, weil bei mir geht was im Kopf vor und ich muss das halt auf Papier beziehungsweise auf die Tastatur bringen, um es rauszulassen. Leute fragen mal, wie wählst du dein Thema? Also, mich interessiert gar nicht, ob das mein Gegenüber interessiert, sondern ich will es einfach erstmal loswerden. Wenn es jemanden interessiert, freut mich das ungeheuer und finde ich toll, wenn dann auch Leute in die Diskussion eingehen und mich vielleicht auch von meinem Kurs wieder abbringen und mir sagen, aber hast du daran gedacht oder daran gedacht? Das finde ich ja genau das, was unglaublich wichtig an dieser Plattform ist. Es ist ja genau diese unfassbar vielen interessanten und intelligenten Menschen, die dort ja auch sind und die dann eben ihren Input geben und dir dann vielleicht wieder andere Aspekte geben. Und ich finde, das ist der unglaubliche Mehrwert von Social Media und was es eigentlich sein sollte. Und gar nicht, also ich habe diesen selbstdarstellerischen Gedanken überhaupt nicht. Was mich lange gestört hat, ist, du musst irgendwie ein Selfie posten, damit der Algorithmus das irgendwie besser spielt. Da habe ich mich lange gewehrt, weil ich gesagt habe, ich will Bild-Tonsprache sprechen. Das heißt, ich habe immer das passende Bild auch zum Text. Ja, und dann habe ich gesagt, ach ja, weißt du was, dann mache ich halt eben auch Selfies, okay, kann ich mit leben. Versuche die dann zumindest irgendwie noch annähernd reinzuhauen. Darum geht es mir gar nicht. Aber das ist das, was viele Leute verkennen. Es geht gar nicht jetzt hier. Ja, es gibt ja auch diese Bauleaks und wie sie alle heißen, diese Selbstdarsteller, die da auch auf LinkedIn reingehören. Das ist so wie Trash-TV, aber für mich kann ich abschalten. Aber das Wichtige ist doch, dass diese unfassbaren Menschen, die du kennenlernst oder die du kennst in deinem Umfeld hast, neu bei mir dazu sind Cem Özdemir, Heiner Lauterbach, ja, also Menschen, mit denen ich sonst wahrscheinlich gar nicht im täglichen Kontakt unterwegs wäre und die sich jetzt mit mir über LinkedIn austauschen. Das finde ich total spannend.
Ja, absolut. Du kommst mit Menschen in Kontakt, genau was du sagst. Auch über Grenzen, ne? Ländergrenzen hinaus, mit denen du nie in Kontakt kommen würdest. Und das schätze ich auch sehr. Und auch, dass der ein oder andere Austausch eben über LinkedIn hinaus wächst. Das ist einfach wunderbar. Du kannst nicht mit 8000 Followern mit jedem in Kontakt sein. Das funktioniert natürlich nicht. Und ich muss auch sagen, als Kompliment auch wirklich gedacht an dich, Harald, genau wie du es gerade gesagt hast, das kommt bei dir auch so authentisch rüber. Ne? Also man spürt richtig, du hast ja jetzt irgendwie keine Strategie oder einen 4-Wochen-Content-Plan dahinter. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, wenn ich deine Beiträge lese, sondern das ist wirklich etwas, was dir gerade auffällt, was dich gerade bewegt, was dir auf dem Herzen liegt und das bringst du zu Papier. Und ich finde das super, wenn Unternehmen sich auch von dieser Seite zeigen. Also es gibt aus meiner Sicht auch noch viel zu wenige dieser Social CEOs auf dieser Plattform. Auch gerade im Mittelstand, klar, ist auch immer eine Ressourcenfrage. Das kannst du als CEO, wenn du aktiv bist, nicht eben mal selbst nebenbei machen. Aber ich finde es einfach unheimlich wertvoll, die wenigen Social CEOs, die du erlebst, die verfolge ich auch. Und ich finde es einfach schön, wenn die nicht nur Unternehmensinhalte posten, ja, sondern du auch ein Stück weit hinter die Kulissen schauen kannst.
Das ist ja eine Rarität mit der Einstellung von Harald und noch wenigen anderen, wo ich auch mit drin bin. Aber Harald ist ein super Netzwerk. Also auch ohne LinkedIn hat er ein gewisses Netzwerk. Das muss man auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das heißt, und dieses Ventil, was du als Ventil siehst, das ist ja nicht das Core-Business von LinkedIn, sondern die wollen ja genau ein High-End-Social-Media-Plattform für Professionals haben. Und das gelingt ihnen ja. Also ich muss sagen, ich bin sehr angetan von der Strategie, wie die kamen und wo die heute sind. Das ist schon sehr, sehr top und die haben unsere Branche immens beeinflusst, muss man einfach sagen, nicht? Aber man darf auch nicht vergessen, Harald gibt auch sehr viel Wissen in diese Plattform und irgendwann werden wir da wahrscheinlich auch eine riesen Plattform haben mit immens vielen Wissen und zwar auch weitere Persönlichkeiten wie Harald, die auch ihr Wissen teilen. Und da geben wir auch sehr viel Wissen weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist super intelligent aufgezogen, das Portal.
Microsoft weiß, was sie tun.
Melanie, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten locker noch eine Stunde dranhängen, Harald. Ich glaube, wir haben ein paar Themen angestreift und ich glaube, es gibt noch viele Themen. Aber was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass ich da noch jemanden gefunden habe, der auch ähnlich denkt und tickt und trotzdem in die neue Welt schon lange unterwegs ist. Also da nochmal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch über die digitale Transformation in Unternehmen, Leadership in Innovation, liebe Melanie.
Ich danke euch. Danke, Joy. Danke, Harald. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg bei ihren Transformationsprojekten.
Vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Melanie. Und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform sowie Apple Podcast oder Spotify.
Die Links finden Sie in den Shownotes. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.